Auszeit. Der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Mit einem weiteren Krimi-Erfolg bei den Rhein-Neckar-Löwen ist die TSV Hannover-Burgdorf am vergangenen Spieltag in der Handball-Bundesliga wieder einen Platz nach oben geklettert. Die Recken stehen nun gerade auf Platz 2, waren für eine Nacht sogar Tabellenführer und wurden dann nur aufgrund eines besseren Torverhältnisses wieder von den Füchsen Berlin überholt. Kurzum, die Recken sind ganz oben in der HBL mit dabei, nachdem ja schon 23 Spieltage absolviert sind. Und diese tolle Position will das Team in den kommenden Spielen natürlich verteidigen. Wir sprechen in dieser neuen Podcast-Folge wie immer über beides, über die jüngste Vergangenheit und über die nahe Zukunft bei den Recken. Das und vieles mehr bespreche ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem heutigen Gast. Das ist unser Reckenkreisläufer und Nationalspieler Justus Fischer. Moin Justus.
Moin.
Schön, dass du mal wieder da bist.
Ich freue mich auch.
Tatsächlich etwas länger her, ne?
Das stimmt, ja.
Wie geht's dir? Erste Frage und natürlich immer sehr, sehr wichtige Frage. Du hattest ja, glaube ich, zuletzt so ein bisschen auch mal Wehwehchen mit dem Körper. Wie fit fühlst du dich aktuell?
Vom Mindset fühle ich mich sehr fit. So wie es aktuell läuft, macht es einfach Spaß, Handball zu spielen. Es sind ein paar Baustellen, die ich habe. Ich arbeite dran, dass ich dann wieder konstant auch im Training dabei sein kann. Und dafür wird alles gegeben aktuell.
Okay, aber fürs Spiel müssen wir uns keine Sorgen machen jetzt erstmal.
Richtig, richtig.
Sehr, sehr gut. Ja, und hast gerade schon angesprochen, Laune oder so Stimmung im Team. Kann man das eigentlich noch steigern? Ich meine, im Moment, die Tabelle sieht super aus. Ihr seid in einem Flow, ihr zieht die Crunch-Time-Dinger. Also alles super gut bei euch wahrscheinlich aktuell.
Jein, also Crunch-Time ist aktuell bei uns unglaublich, was wir da machen. Siehe Hamburg, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zu. Da haben wir aktuell absolute Killerqualitäten. Aber ich glaube, wir können die 60 Minuten, die 50 Minuten davor ein bisschen besser gestalten. Wir haben ein paar mehr Probleme als in der Hinrunde in der Abwehr. Da arbeiten wir aktuell aber sehr hart dran im Training, dass wir da wieder mehr Lösungen finden und nicht so viele Gegentore kriegen oder die Würfe, die Torhüter haben möchten, mehr kreieren. Aber sonst, Steini hat das ganz cool gesagt, er hat bei den Löwen mit einem Verantwortlichen geredet, der uns in die Halle gelassen hat am Spieltag für unsere Spieltagsaktivierung. Und er hat sowas, lass mich nicht lügen, er hat sowas gesagt, dass er den Job, glaube ich, schon seit 10 Jahren macht oder so und noch nie eine Mannschaft gesehen hat, die so einen coolen Vibe, war glaube ich der Wortlaut auch, so einen coolen Vibe hatte bei der Spieltagsaktivierung als wir. Und ich glaube, das spiegelt unsere aktuelle Laune im Training und bei den Spielen ganz gut wider.
Ja, sehr, sehr cool. Dann soll das natürlich gerne so bleiben. Du hast es gesagt, wir sprechen gleich nochmal über Hamburg. Man kann sich jedenfalls nicht beklagen, dass in der Reckenfestung nicht genug Unterhaltung und Spannung geboten wäre. Das ist auf jeden Fall der Fall. Aber wir fangen mal an mit dem letzten Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen eben. Das waren 36-35 und ihr hattet einiges wegzustecken. 2 rote Karten, Marian Michalczyk und Lukas Stutzke sind während des Spiels mit Rot von der Platte geflogen und ihr habt das trotzdem gezogen. Wie stark war diese Leistung auch mannschaftlich geschlossen, moralisch, dass ihr das dann eben quasi trotz dieser Widerstände gezogen habt?
Ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir haben einfach absoluten Wille gezeigt. Christian hat auch davor ein Plakat gemacht, wo die Wörter auch gefallen sind. Ich glaube, das haben wir in dem Spiel sehr gut umgesetzt. Es lief nicht alles perfekt in dem Spiel. Siehe nach 12 Minuten, glaube ich, kuriose rote Karte von Marian. Ja, ja. Ich glaube, das gab es auch noch nicht so. Aber sie war grundsätzlich, würde ich sagen, vertretbar, weil es schon gefährlich war, was da passiert ist. Ja, und dann die ärgerliche rote Karte von Stutzi kam dann irgendwann zweiter Halbzeit dazu. Das war dann schon ein Brocken, den Thomas und ich da dann im Innenblock abreißen mussten. Aber auch die Rückraumspieler mit Thielen, der das erste Mal seit vielen, vielen Spielen sehr viel Verantwortung wieder übernehmen musste. Und das hat er überragend gemacht. Ich glaube, das war somit die coolste Geschichte an dem ganzen Spiel. Wir haben ihn gebraucht und er hat komplett geliefert. Das zeigt er auch Woche für Woche im Training, dass er einfach die Qualitäten hat. Es ist einfach eine schwierige Situation mit dem Konkurrenzkampf, den er da zu führen hat. Aber wir sind unglaublich dankbar dafür, dass er da trotzdem alles für uns gegeben hat und das dann auch so gezeigt hat. Das war schon echt cool.
Ja, Spielpraxis hat er ja jetzt nicht wirklich viel, ne? Ja. Natürlich im Training, wenn du sagst, er bringt da auch immer gute Leistung, aber von daher habe ich auch gedacht, wow, das ist echt nochmal eine Spur höher zu bewerten. Und es gab ja auch Sonderlob dann von Christian nochmal für Thielen nach dem Spiel.
Ja, auch in der Kabine.
Dass genau. Er da quasi, ja, was die Pflichtspiele angeht, außer Kalten reinkommt und das so abzieht, ne?
Ja, absoluter Wahnsinn, was er da abgeliefert hat. David in 10 verschiedene Richtungen geschickt, das war schon gut.
Die rote Karte, da müssen wir einmal natürlich drüber sprechen. Also ich habe tatsächlich, als ich das Spiel geguckt habe und ich habe es zusammen mit meiner Frau zu Hause geguckt und wir haben echt diskutiert bei dieser roten Karte, weil ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt vielleicht auch nicht bis im Detail in jeden Paragraphen des Regelwerks, bin ich jetzt auch nicht so fest, aber also du würdest schon sagen, es war vertretbar, weil man kann ja vielleicht auch sagen, okay, Marian wollte dich vielleicht einfach nur so ein bisschen rüberschieben, sag, hey, schnell geh da rüber, mach die Lücke zu, so nach dem Motto, aber du würdest schon sagen, war vertretbar?
Es ist ein schwieriges Thema, also ich verstehe jeden, der sagt, was ist das? Also, niemals. Aber ich verstehe auch die Leute, die sagen, er ist ja schon mit Absicht ein Risiko eingegangen, dass ich wäre niemals rechtzeitig hingekommen. Dafür habe ich voll die Sperre gefressen und stand dann da, Lindenkrone ist fast schon durch und dann kriege ich halt nicht nur so einen leichten Schieber, sondern eher so einen Schubser, dass mir fast die Wirbelsäule hinten rausfliegt. Und dann finde ich schon, es ist vertretbar, wie er auch dann am Ende, ist ja auch immer die Frage, wie er dann auf dem Rücken gefallen ist. Es hätte schon einiges Schlimmeres passieren können. Von daher verstehe ich beide Seiten, aber bin tatsächlich eher auf der Seite, es ist komplett vertretbar, da eine rote Karte zu geben. Auch wenn ich sowas noch nie gesehen habe, das ist eine andere Geschichte.
Habe ich tatsächlich auch so in der Form noch nicht gesehen. Ja. Aber gut, am Ende müssen wir ja Gott sei Dank nicht mehr so viel drüber reden, weil das Spiel ging am Ende ja gut aus. Ne?
Das ist das Wichtigste, ja.
Trotz der Tatsache, dass ihr dann auch in der zweiten Halbzeit, wo ihr euch dagegen gestemmt habt, so den ein oder anderen Moment hattet, wo ihr dann auch noch, sagen wir mal, ein bisschen Pech wegstecken musstet. Ne? Da
das war dann mal Tor von Grötzky,
genau, so ein Kullerball,
Wahnsinn.
Also, wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, wie der Ball ohne Berührung von Grötzky war, ne, der im Kreis gelegen hat vermeintlich.
Man hat ja in der Wiederholung gesehen, er lag wirklich und dann ist der Ball so 0,5 Sekunden auf einmal so nochmal mit ein bisschen mehr Schwung ins Tor gekullert. Von daher verstehe ich auch die Aufregung von Simon danach, dass es auf jeden Fall nicht hätte zählen dürfen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil eigentlich kann der Ball den Impuls, dass er dann quasi Richtung Tor kullert, ja auch nur von ihm bekommen haben. Also woher soll es sonst kommen? Eine besondere Geschichte für dich, wenn es gegen die Rhein-Neckar-Löwen geht, du hast es ja gerade eben schon mal kurz angerissen, ist natürlich immer mit David Späth im Tor. Ihr seid ziemlich beste Kumpels, wenn ich es mal so sagen darf. Das ist ja auch weithin bekannt. Wie war es diesmal? Diesmal war es für dich das schönere Ende. Redet ihr dann nach dem Spiel direkt nochmal oder ist er dann erstmal, also natürlich komplett unterschiedliche Stimmungslagen bei euch beiden, dann geht dann jeder erstmal seinen Weg und hinterher wird geschrieben oder wie geht ihr da miteinander um?
Also wir haben schon vorm Spiel geredet, dass wir danach uns auch unbedingt zusammensetzen wollen, egal wie es ausgeht. Bei uns beiden ist ja die Situation auch, dass man nach dem Spiel erstmal Autogramme gibt und so, was wir auch unglaublich gerne tun, weil wir einfach auch was zurückgeben wollen für die unglaubliche Unterstützung, die Zuschauer uns geben. Deshalb ging das dann leider ein bisschen kürzer als gedacht, aber es ist immer unglaublich schön, wenn ich ihn irgendwie als Person auch sehe und nicht nur mit ihm tagtäglich schreibe, sondern dann auch einfach so ein bisschen face-to-face, ein bisschen mit ihm quatsche. Das Ende war für uns deutlich besser, das hat man bei ihm dann auch danach gemerkt, weil bei ihnen auch diese Saison noch nicht alles rosig läuft. Ich glaube, der Fokus bei denen ist jetzt auch vor allem dann auf dem DHB-Pokal-Final vor. Mhm. Von daher konnte ich mich dann danach trotzdem ganz gut mit ihm unterhalten.
Okay, wunderbar. Ich denke mal, und so wie man euch immer von außen erlebt, eure Freundschaft kann das eh nicht irgendwie...
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist dann in dem Moment auf jeden Fall Nebensache und da ist dann unser Ding im Vordergrund nach dem Spiel, wenn das Spiel vorbei ist.
Wunderbar. Dann gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter zurück auf das Hamburg-Spiel. Haben es ja gerade schon gesagt und das ist ja auch schon vielfach diskutiert worden. Also 13 Minuten vor dem Ende liegt ihr -7 zurück. Es war also rund 13 Minuten waren es, glaube ich.
Ja.
Ja, und dann habt ihr gezockt, würde ich mal sagen. Deckung auf.
Noch nie trainiert tatsächlich. Ja. Komplett gefreestyled auf einmal. Eigentlich war eine 4-2 angesagt, aber es hat sich dann zu einer kompletten Manndeckung entwickelt, wie in der E-Jugend damals. Aber was willst du sagen? Es hat sehr gut funktioniert. Wir haben viele technische Fehler provoziert, die Bälle aus der Hand gehauen und am Ende dann wieder auch die Dinger reingemacht, was uns vielleicht am Anfang ein bisschen gefehlt hat. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass wir uns einen richtig guten Flow gespielt haben mit den Zuschauern im Rücken, was aktuell mega Support ist, egal welcher Gegner, die Halle ist irgendwie immer ausverkauft.
Ja.
Da auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die da wirklich Spieltag für Spieltag irgendwie in die Halle kommen und dann uns auch in schwierigen Situationen dann den Rücken stärken. Und ich glaube, das war dann eine gute Symbiose, womit wir dann irgendwie dieses verrückte Spiel gewonnen haben.
Aber jetzt mal nochmal ganz ehrlich, also in dem Moment, wo Christian das sagt und sagt, wir gehen jetzt offensiver raus, auch wenn es jetzt nicht sofort eine Manndeckung war, die angesagt war, aber wir gehen jetzt offensiver raus, wir zocken jetzt. Das ist unsere einzige Chance, jetzt hier noch wieder in dieses Spiel reinzukommen. Was hast du in dem Moment gedacht? Ganz ehrlich, hast du gedacht, okay, letzte Verzweiflung?
Ja, genau. Es ist halt komplettes All-In-Gehen. Wenn wir die ersten zwei Aktionen verkacken, ist das Spiel durch. Aber es hat halt ganz gut funktioniert. Und dann kommt halt dieser Hoffnungsschimmer auf. Und dann, ja, wie gesagt, gibt es dann dieses... Noch ein technischer Fehler, Hamburg wird ein bisschen nervöser, kriegt eine zittrige Hand und am Ende machen wir das Ding dann zu. Ja. Ja.
Gab es ja dann auch, leider, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, gab es noch diese schlimme Verletzung von Dominik Axmann.
Ja, auf jeden Fall.
Das hat sie wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen getroffen in dem Moment und das das soll natürlich absolut nicht sein und da wünschen wir auf jeden Fall auch nochmal gute Besserung nach Hamburg.
Besten Genesungswünsche, ja.
Ich glaube, der hatte ja gerade erst eine Verletzungsgeschichte hinter sich und jetzt schon wieder. Also das sind natürlich absolut keine schönen Geschichten im Sport. Nichtsdestotrotz habt ihr das wieder mit eurer Moral gemacht. Und da komme ich jetzt zu einer Frage, die habe ich in den letzten Wochen auch deinen Mannschaftskollegen, die hier waren, schon häufiger mal gestellt. Wo kommt das her dieses Jahr, dass ihr dann nochmal irgendwie gefühlt einen Schritt weiter nach vorne gemacht habt? Kannst du das an irgendwas festmachen, dass ihr in diesen engen Situationen einfach nie zurücksteckt?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir uns eine breite Brust aufgebaut haben. Die Vorbereitung lief dieses Jahr, wie viele wissen, nicht perfekt. Aber ab da an, der Saisonstand war auch noch nicht optimal gegen Gummersbach und erste Halbzeit Wetzlar. Aber dann hat sich irgendein Schalter umgeschaltet, dass wir vor allem am Ende immer einen kühlen Kopf bewahren, die richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist ein enormer Entwicklungsschritt bei uns jungen Spielern, vor allem jetzt auch, man muss es immer wieder sagen, bei Renas auch, der da in eine unglaubliche Verantwortung geht,
ja.
und nach vorne geht. Und das ist einfach dieser enorme Schritt, diese Selbstverständlichkeit in der Crunch-Time, auch wenn es unmöglich erscheint, trotzdem irgendwie die Coolness zu haben, das Ding noch drehen zu können. Und dem sind wir uns aktuell bewusst, dass wir, egal wie es steht, irgendwie trotzdem noch einen Hoffnungsschimmer haben, weil wir in jeder Zeit das Ding drehen können. Und das ist, glaube ich, aktuell so unser Geheimrezept, dass wir erstmal in so einem Flow sind und das dann aber auch jedes Mal bestätigen.
Ja, bestes Beispiel, wie gesagt, Hamburg. Eine Frage noch, wo war die Stimmung besser? Nach der Kabine beim Hamburg-Spiel oder im Bus zurück aus Mannheim?
Also Hamburg war am Anfang erstmal ein bisschen ruhig, weil wir es alle nicht richtig glauben konnten, was okay. Da gerade passiert ist. Aber dann war es schon, würde ich sagen, Hamburg, weil es einfach wirklich Wahnsinn war. Keiner konnte es richtig glauben und dann ging es in der Kabine gut rund, ja.
Ja, absolut verdient. Ja, dann schließen wir sozusagen mal den Rückblick auf die letzten Spiele ab. Und wo du etwas längerer Zeit wieder mal hier bist beim Podcast, wollen wir natürlich auch über dich sprechen. Ein bisschen über dich persönlich, über deine eigenen Leistungen und so weiter. Und da fange ich jetzt gleich mal mit einer weiteren Sensationsleistung, die du persönlich dieses Jahr geschafft hast, an. Dreimal in Serie DKB-Spieler des Monats. Das hat es noch nie gegeben. Also, dass das jemand dreimal hintereinander, September, Oktober, November.
Ja.
Hast du, ja, mit einem breiten Grinsen einfach nur ein Ja.
Was ist passiert, ja.
Wo hast du denn, musstest du zu Hause nochmal ein bisschen Platz schaffen, dass die ganzen Pokale da überall ihren Platz finden?
Ja, ein bisschen umsortiert, dass es dann auch gut aussieht, aber genug Platz habe ich auf jeden Fall. Es war natürlich schon eine verrückte Zeit. Ich habe einfach viel in der Vorbereitung und an meinem Videostudium gearbeitet, würde ich jetzt sagen, weil ich noch lange nicht zufrieden war mit meiner Abwehr. Ich glaube, da habe ich dieses Jahr auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Da ist noch ganz viel Potenzial nach oben, das weiß ich auch. Aber ich habe mir vorgenommen, einfach ein bisschen schlauer zu verteidigen, weil halt einer meiner größten Vorbilder aktuell im Sport ist Magnus Saugstrup. Und der hat es ja letzte Saison und auch diese Saison wieder unglaublich gemacht, dass er, wie er Bälle rausschlägt, wie er blockt, wie er den Angriff liest. Und da versuche ich mit Video und einfach viel Training die Geschichte in mein Spiel einzubringen. Und das spiegelt sich dann, glaube ich, einfach vor allem in den Abwehrstatistiken wieder, was dann in dem Fall auch irgendwie den HPI vielleicht ein bisschen hochtreibt. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass ich da dann dreimal mit dem unglaublichen Support der Zuschauer, also ja, da müssen wir gar nicht drüber reden, egal wer da irgendwie als Gegner auch ausgewählt wurde, der auf seiner Position in dem Monat den besten HPI hatte, hatten die irgendwie echt gar keine Chance.
Immer sehr, sehr großer Vorsprung übrigens auch bei allem irgendwie. Also die Recken-Fans sind in Sachen Online-Voting sind die ganz, ganz vorne dabei. Krass, auch wenn es bei Renas irgendwie jetzt um seine zahlreichen Auszeichnungen
total
ging. Ne?
Also, total. Also riesen Dankeschön an den Support da. Das ist nicht selbstverständlich und wir wissen das sehr zu schätzen.
Deine Abwehrleistung, das fällt auch tatsächlich auf. Also das heißt, das war dieses ballorientierte Verteidigen, dass du rausschlägst, genau. Das war auch tatsächlich in deiner Vorbereitung für dich persönlichen Fokus, den du wirklich auch gesetzt hast, ja?
Ja, 100%. Ich finde, es ist einfach noch nicht richtig erkannt worden. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Weil der Moment, wenn der Gegner prellt, ist ein Moment, wo er nicht 100% Kontrolle über den Ball hat. Und das muss man, glaube ich, einfach meiner Meinung nach viel mehr ausnutzen. Und da versuche ich im Moment viel dran zu arbeiten, weil das, glaube ich, eine Riesenmöglichkeit ist, guten Input fürs Spiel zu bringen. Weil ein Stil ist oftmals auch verbunden, vielleicht mit einem schnellen Gegenstoß. Und das ist ein sehr einfaches Tor, was in vielen Situationen einem im Spiel helfen kann.
Eine Spezialität von dir, eine weitere, wenn es dann mal die Ballgewinne gibt und du derjenige bist, der den Ball selber dann auch in der Hand hat und das Tor leer ist, das ist ja dein, dein spezieller Topspin-Wurf. Ich habe den übrigens schon, jetzt haben sie irgendwie andere gefühlt schon übernommen, bei dir habe ich es zum ersten Mal gesehen, tatsächlich bewusst. Hast du das auch im Training eigentlich auch vorher, du machst es jetzt ja schon eine gewisse Zeit, aber hast du es im Training vorher eigentlich auch mal bewusst
trainiert? Komplett, also sowas muss man trainieren, es funktioniert nicht auf einmal einfach so. Ich weiß nicht, wie oft im Training diesen Ball so aufs Tor geworfen, so dass mein Ellbogen auch inzwischen sagt, Piano, okay, du kannst es inzwischen, mach's nicht zu oft, lass es lieber im Spiel. Ist auch einfach eine coole Möglichkeit, den Gegner zu bestrafen, sei es, wenn wir in Unterzahl sind und die in Unterzahl sind und halt den Torhüter rausholen oder im 7 gegen 6. Die nutzen sich ab gegen unsere eklige Abwehr und kassieren dann trotzdem schnelles Tor und müssen dann wieder gegen unsere Abwehr spielen, was, glaube ich, auch einfach wieder ein coole Situation im Spiel ist, um ein einfaches Tor zu machen.
Ja, und du bist eben auch in der Lage, dann den Ball, gerade wenn der Torwart dann wieder reinläuft und versucht, ihn noch eventuell noch abzufangen, du bist in der Lage, ihn halt deutlich höher anzusetzen.
Das ist ja das Coole an diesem Drall, dass der halt schön am Ende sehr senkrecht nach unten fliegt.
Ja. Sehr, 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 sehr cooles Mittel auf jeden Fall. Wo ich auch finde, wo du dich nochmal einen Schritt weiterentwickelt hast, das ist jetzt mal abgesehen vom Spielerischen, ist einfach so dein Auftreten auf dem Platz. Also du bist gehst auch gefühlt emotional noch mehr voran, Jubelgesten natürlich in wichtigen Situationen, ne? Du nimmst das Publikum nochmal mit. Ist das auch was, wo du dir vor der Saison vielleicht nochmal gesagt hast, ja, ich weiß nicht, das kommt vielleicht auch ein bisschen intuitiv dann immer in solchen Situationen, aber wo dir gesagt hast, das will ich auch noch mehr ausstrahlen auf dem Platz?
Ja, auf jeden Fall. Es ist trotzdem immer situationsabhängig. Ich bin halt einfach ein Mensch, der gerne mit dem Publikum auch interagiert. Aber klar, ich wusste jetzt vor der Saison, ich habe wirklich jetzt die Rolle als erster Kreisläufer. Ich habe eine sehr wichtige Rolle im Team. Und da gilt es dann einfach, die Spieler, die Säulen im Team sind, müssen halt auch vorangehen, sei es emotional, taktisch, mit der Kommunikation. Und da versuche ich dann einfach auf dem Spiel alles zu geben. Und wenn man das dann auch als Außenstehender, also was heißt nicht ganz Außenstehender, aber halt der nicht mit auf dem Feld steht, beobachtet und das dann auch sieht, ist es natürlich auch schön, dass es funktioniert.
Ja, ich denke, das wird sicherlich vielen auffallen. Also ich bin da, denke ich, ich bin da schon Außenstehender. Also bin da schon in dem Moment auch einfach Fan, wie alle anderen auch, die da stehen und sich sehr darüber freuen, dass du diese Entwicklung machst in den Bereichen, die wir jetzt angesprochen haben. Und es gibt ja bei dir auch noch den zweiten Teil, das ist die Nationalmannschaft. Da würde ich jetzt gerne nochmal zukommen. Fangen wir mal an mit der WM. Jetzt zu Jahresbeginn, da ging es mit der Mannschaft bis ins Viertelfinale. Knappe Niederlage dann gegen Portugal, das war in dem Moment natürlich ein bisschen ärgerlich. Wie habt ihr danach denn so innerhalb der Mannschaft Ja, wie war da so die Stimmung? Vielleicht jetzt nicht unmittelbar nach dem Spiel, da ist natürlich erstmal die Enttäuschung da, sondern die
Arsch, ja.
Genau, gesamtes Turnier, so nach Betrachtung, wie habt ihr das bewertet?
Ich fand, wir waren sehr ehrlich zu uns selber, dass wir nicht dieselbe Leistung wie bei Olympia oder bei der Heim-EM bringen konnten. Vor allem in der Abwehr hat das System nicht so funktioniert wie in den Turnieren davor. Das haben wir aber auch gut kommuniziert und waren wieder im Training und arbeiten hart daran, dass das genauso wieder so eine Symbiose mit unseren phänomenalen Teutern, Andy und David, wieder so eine gute Symbiose ergibt wie in den Turnieren davor. Und man muss auch sagen, die Stimmung war trotzdem, war super im Team, wir verstehen uns alle mega, aber wir konnten es halt irgendwie nicht, das hat man im ganzen Turnier gemerkt, nicht schaffen, uns in diesen Flow, wie man ihn so oft halt beschreibt, zu spielen, wie bei Olympia zum Beispiel. Da hat es halt im Viertelfinale halt gegen Frankreich dann funktioniert.
Ja.
Und dieses Mal halt gegen Portugal hatten sie halt da das Quäntchen Glück auf deren Seite. Und so einfach ist dann die Geschichte erzählt, dass es dann halt nicht fürs Halbfinale gereicht hat.
Ja. Wenn du jetzt vielleicht mal so drüber nachdenkst, wo sind die größten Entwicklungspotenziale? Also es wurde ja natürlich auch schon viel diskutiert, ne? In den Medien danach logischerweise. Und oft fiel da das Stichwort Tempospiel, was sicherlich auch ausbaufähig war jetzt bei diesem Turnier. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass es da vielleicht mit ganz besonders irgendwie gehakt hat?
Ja gut, das Tempospiel kommt ja aus einer guten Abwehr, wenn man Ballgewinner hat, gute Situation für ein Tor, der schafft, dass er die Bälle einfach halten kann, dann ist es deutlich einfacher als Außen oder als Kreisläufer abzugehen. Und da gebe ich absolut den Leuten recht, dass dieses Turnier halt gefehlt hat. Und da versuchen wir jetzt wieder dran zu arbeiten, dass das wieder funktioniert und wir deutlich mehr Tempotore als die Gegner halt machen. Das hat auf jeden Fall gefehlt, ja.
Jetzt hat sich ja Dänemark mal wieder den Titel geschnappt, absolute Dominanz, die da gerade hinlegen. Wenn du dir die Dänen so anguckst, die Nationalmannschaft, die gefühlt irgendwie ja zwei Nationalmannschaften auf Top-Niveau in einer haben, also die können ja auf allen Positionen da wechseln, wie sie wollen und haben immer noch Weltklasse auf der Bank sitzen. Glaubst du, dass ihr oder andere Nationen da zeitnah rankommen könnt oder wie optimistisch bist du, dass das gelingt und die Dominanz da vielleicht irgendwie mal durchbrechen könnt?
Ja, also erstmal ist extrem beeindruckend, was sie da aktuell auf die Platte bringen. Wie du, glaube ich, gesagt hast, die zweite Mannschaft würde wahrscheinlich im Finale gegen die erste Mannschaft spielen.
Ja.
Gitzel, Püttlik, Saugstrup, das sind alles vielleicht aktuell die besten Spieler auf deren Position. Deshalb ist die Qualität sehr hoch bei denen und das liefern sie Spiel für Spiel ab. Ich glaube, sie haben jetzt gegen Frankreich das erste Mal seit 30 Spielen am Stück wieder irgendwie Punkte gelassen. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich jetzt, wenn man sich nur unsere Mannschaft anguckt. Wir sind sehr, sehr jung. Inzwischen letzten Lehrgang, wenn Renas und ich dabei gewesen wären, weiß ich nicht, wären glaube ich 7 oder ich weiß nicht genau wie viele U21-Spieler, die damals Weltmeister geworden sind, dabei gewesen. Das zeigt ja nur, wie jung und unerfahren wir eigentlich noch sind. Wir sind trotzdem sehr weit für unser Alter, würde ich jetzt mal behaupten. Aber da ist halt noch sehr viel Potenzial nach oben und ich bin mir sicher, dass es in 2-3 Jahren bestimmt anders aussehen kann und wir auf jeden Fall Dänemark, Frankreich und so gefährlich werden.
Ihr habt ja jetzt, genau, hast du es gerade gesagt, die letzten beiden Spieler, also du und Renas, nicht mitmachen können in der EM-Qualifikation. Ich habe mir so gedacht, vielleicht hat es euch auch körperlich mal ganz gut getan bei der ganzen Dauerbelastung, aber das wirst du mir vielleicht gleich noch sagen. Wie hast du die Spiele von außen gesehen? Ich meine, man muss dazu sagen, es haben eben Stammkräfte mit euch beiden eben auch unter anderem gefehlt. Eine WM, die in der Winterpause dazwischen lag, irgendwie keine Pause, gerade wieder rein in die Bundesliga. Ist da jetzt erstmal wichtig, vor allem zu sehen, Haken dran, die Quali ist abgehakt und das Spielerische und wo es da jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen gehakt hat in einigen Phasen der Spiele gegen Österreich, ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Hauptsache Quali geschafft und weiter geht's.
Ich persönlich sehe das so, bestimmt viele andere nicht, aber das Pensum, was man so fährt mit einem Olympiajahr und dann im Winter wieder irgendein Turnier, ist schon krass. Also ich mache das ja jetzt das erste Mal so richtig mit, aber so die Spieler, die schon etwas älter sind und das Jahr für Jahr abreißen müssen, da ziehe ich jeglichen Hut vor, weil das schon brutal ist, ohne Pause da ständig zu spielen. Und deshalb bin ich einfach froh, dass wir da jetzt durch sind. Die Spiele werden keinen Schönheitspreis gewinnen, aber am Ende des Tages haben wir 3 von 4 Punkte eingesammelt und sind damit schon durch. Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube so gut wie. Also eigentlich realistisch gesehen, glaube ich eigentlich. Ja, ich kann es dir jetzt gar nicht mehr genau wiedergeben, aber eigentlich kann man sagen, yo, ist es.
Deshalb, das war, würde ich sagen, das Wichtigste. Klar müssen wir uns trotzdem als Team immer weiterentwickeln. Aber da sind die Trainingseinheiten auch wichtig, dass man sich da noch mehr einspielt. Und das Wichtige ist, dass man dann, wie man bei uns ja auch im Verein sieht, die Spiele am Ende einfach nur gewinnt und dann irgendwie durchkommt.
Ja, deine eigene Rolle in der Nationalmannschaft. Ich erinnere mich zum Beispiel zurück an den, als ihr am Flughafen angekommen seid von den Olympischen Spielen. Und du hattest die Silbermedaille im Gepäck. Und da weiß ich noch, da hast du zu mir noch gesagt, ja, es ist schön, aber so richtig habe ich ja nicht meinen Teil dazu beigetragen. Inwieweit bist du jetzt selber auch da zufriedener, was dein Standing, deine Rolle in der Nationalmannschaft jetzt angeht, seit Olympia, jetzt dann auch bei der WM und so?
Gut, dazu muss man ja auch sagen, dass Kohlbacher verletzt war. Deshalb weiß man ja nicht, wie ich da dann irgendwie an Spielzeiten gekommen wäre. Ich bin zufriedener. Ich bin noch nicht am Ende. Ich möchte irgendwann auch die Option Nummer 1 werden. Ich bin mir auch sicher, dass ich das irgendwann werde. Es dauert einfach noch, weil Golli aktuell unglaublich spielt und im besten Handballalter ist. Von daher muss ich einfach geduldig bleiben, meine Leistung liefern und ja, irgendwann kommt da meine Chance.
Also zufriedener, aber noch nicht zufrieden.
Richtig.
So kann man das zusammenfassen. Super. Justus, dann machen wir da jetzt auch mal wieder einen Strich drunter unter dieses Thema und schauen jetzt wieder zurück zu den Recken und schauen jetzt voraus auf die nächsten Spiele, die anstehen. Es sind ja 2 Heimspiele nacheinander, die jetzt kommen. Und das erste ist gegen Bietigheim, das nächste dann gegen Göppingen. Wir machen es wieder chronologisch. Fangen wir mal mit Bietigheim an. Das ist ja jetzt schon, steht direkt vor der Tür. Es wird ein Duell gegen Ica Romero, der 4 Jahre lang Co-Trainer bei den Recken war, der auch in der Reckenschmiede ganz, ganz viel tolle Arbeit geleistet hat. Ist das irgendwie von daher besonders für dich, dieses Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Ich sage es eigentlich immer wieder, handballerisch, individuell habe ich, glaube ich, noch nie von jemandem so viel gelernt wie von Ica Romero. Einfach auch durch die spanische Schule, wo man unglaublich viel über den Kreis spielt. Er war ein sehr geduldiger Lehrer mit mir, würde ich sagen, oder beziehungsweise Trainer. Ich war nicht immer einfach, aber er hat irgendwas in mir gesehen, was ja jetzt auch irgendwie funktioniert hat. Von daher freue ich mich jedes Mal enorm, wenn ich ihn sehe. Und klar, es ist dann was Besonderes. Bietigheim hat nicht dieselbe Qualität im Kader wie wir, aber kommen halt über die Taktik von Ica und die Gemeinschaft. Von daher wird es jedes Mal gefährlich, wenn man gegen sie spielt. Ich glaube, wir haben in den letzten 2 Jahren 2-mal gegen sie gespielt, 1-mal im Pokal und jetzt das Hinspiel und haben 1 Punkt mitgenommen, sind im Pokal gnadenlos in Bietigheim untergegangen und jetzt im Hinspiel haben sie es uns auch nicht leicht gemacht, haben einer unserer wenigen Punkte da verloren. Von daher müssen wir da echt auf der Hut sein und 100% unsere Leistung morgen bringen.
Das Pokalspiel würde ich jetzt mal außen vor lassen, war in der Vorsaison. Hinspiel, das war ein Unentschieden, eins, wo ihr glaube ich, am Ende, ich weiß gar nicht, da habt ihr sogar, glaube ich, noch hinten gelegen und habt dann noch den Ausgleich, habt ihr den Ausgleich am Ende?
Nee, wir hatten tatsächlich, also die haben mit einem geführt, wir werfen den Ausgleich, die hatten noch einen Angriff, so 15 Sekunden und dann hat Hannes, glaube ich, einen Steal geholt und hat dann noch einen Wurf in der zweiten Welle von 14 Meter oder so, war ein bisschen unglücklich, war jetzt kein Tor, was man machen musste. Von daher hatten wir schon auch Glück, dass wir da überhaupt einen Punkt mitgenommen haben, weil sie über 58 Minuten die bessere Mannschaft waren.
Welche spielerischen Lehren habt ihr daraus gezogen? Also wurde das auch vielleicht nochmal angeguckt, Videos aus dem Hinspiel jetzt? Oder eher dann die Spiele, die jetzt Bietigheim in jüngster Vergangenheit gemacht
genau,
hat?
Genau, genau. Eher so. Wir gucken auch viel einfach auf uns selber, weil wir in unserem System aktuell nicht alle Stellschrauben greifen. Das ist unser Problem in der Abwehr vor allem. Und deshalb, unser System ist so, dass wir es nicht sehr doll auf andere anpassen müssen. Deshalb schauen wir gar nicht so doll auf die Gegner, sondern viel auch auf uns. Klar gucken wir, was Bietigheim spielt und wie sie agieren in der Abwehr. Aber der Hauptfokus liegt auf uns, wie wir gewisse Auslösehandlungen, die einfach jedes Team spielt, besser lösen können. Und wir wissen auch, dass Ika sich wieder irgendwelche Kniffe ausdenken wird, um uns das Leben schwer zu machen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das morgen besser umsetzen als im Hinspiel.
Morgen in dem Fall sage ich nochmal kurz dazu, weil tatsächlich der Aufnahmetermin, an dem wir zusammen hier im Studio sitzen, der Mittwoch ist. Nee, alles gut, aber für die Zuhörer noch einmal, sei es noch einmal gesagt. Dann zweites Heimspiel nacheinander, dann Göppingen. Da werdet ihr sicherlich ja dann in der Analyse erst nach dem Bietigheim-Spiel drauf schauen und euch auf diesen Gegner vorbereiten. Es wird für Martin Hanne ein besonderes Spiel werden. Er spielt gegen seinen zukünftigen Club. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, zwei Heimspiele nacheinander kommen ja jetzt auch nicht so häufig
sehr
vor.
Selten, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Also das hatten wir, glaube ich, die Saison gar nicht, ne?
Nee, bislang glaube ich noch gar nicht, ne?
Ja. Ja, ist natürlich geil. Also zweimal zu Hause zu spielen, zweimal diesen Rückenwind von den Zuschauern zu spüren, da sagt man nicht nein, also da freuen wir uns mega drauf.
Jetzt habe ich tatsächlich manches Mal, ich glaube, das war Joel Bierlehm tatsächlich, Kollegen von dir hier sitzen gehabt. Und Joel hat damals gesagt, ja, natürlich spielt man gerne vor den eigenen Fans, aber er mag auch diese Auswärtsspiele eigentlich ganz gerne, wo dann gern mal gepfiffen wird. Wo man die Möglichkeit hat, die Halle ruhig zu stellen, also wie den Stecker zu ziehen, wenn man dann wichtige Tore macht in wichtigen Situationen oder davonzieht. Bist du absolut eher Team Heimspiel, wenn du dir deinen Favoriten aussuchst, oder kannst du dem auch was abgewinnen, so dieser Stimmung?
Es hat 100% Vor- und Nachteile beides, aber ich bin auf jeden Fall Team Heimspiel. Es macht mir einfach zu viel Spaß, vor unserer tollen Kulisse zu spielen und die Zuschauer damit zu nehmen, dass ich jetzt sagen könnte, ich spiele lieber auswärts, um die gegnerischen Zuschauer, die uns ausbuhen, irgendwie einen Silencer reinzudrücken.
Und fährst du gerne Bus? Das ist ja auch immer noch
so. Das kommt doch dazu. Ich habe echt einen Scheißplatz im Bus direkt neben dem Kühlschrank. Ich kann mich überhaupt nicht hinlegen. Also ja, bin ich schon Team Heimspiel.
Okay, sehr gut. Dann ist es gut, dass wir jetzt zwei haben, und gegen Bietigheim sind auch schon, glaube ich, der letzte Stand, den ich hatte, waren fast 8000 Tickets verkauft. Das ja, ist Wahnsinn. Jetzt okay, das ist jetzt nicht ganz ausverkauft. Man muss dazu sagen, es ist Bietigheim. Das ist jetzt nicht eine Top-Mannschaft der Liga, die kommt. Es ist Donnerstagabend und das ist mal wieder ein Beweis dafür, wie dieser Wahnsinnszulauf einfach weitergeht bei den Recken.
Sehr schön zu sehen, wie du schon gesagt hast, es ist nicht der große THW Kiel, sondern halt der Aufsteiger Bietigheim, der voll im Abstiegskampf unten drin ist. Letzte oder vorletzte Saison oder davor die Saison wären vielleicht 3000 Leute gekommen und jetzt kriegen wir fast ausverkaufte Hütte. Das ist schon mega zu sehen und zeigt, glaube ich, auch die Wertschätzung, dass wir alles geben und dass sie alles geben.
Und dass ungefähr 8000 Karten verkauft sind, heißt natürlich auch, dass es noch rund 2000
so
gibt. Also wenn das jetzt jemand hört, ne? Nochmal zuschlagen und dabei sein, Spektakel ist immer geboten.
Das passiert aktuell bei uns sehr oft. Ja, könnt ihr euch drauf freuen, dass da wieder irgendeine verrückte Sache passiert.
Dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende unseres Gesprächs, auch wenn es sehr, sehr viel Spaß macht. Irgendwann müssen wir ja mal zum Ende kommen. Jetzt mit einer bunten Fragerunde wie immer zum Abschluss. Da habe ich mir mal noch ein, zwei Fragen überlegt und noch ein bisschen was einfallen lassen. Und würde ich sagen, wir legen los.
Voll auf die 12.
Spiel gegen Bietigheim ist ja auch Karnevalsspieltag. Jetzt fragen vielleicht einige, warum denn jetzt Karnevalsspieltag? Karneval ist doch eigentlich gerade vorbei, stimmt. Aber in der ZAG-Arena ist jetzt tatsächlich am Wochenende, habe ich jetzt auch gelernt, die deutsche Meisterschaft im karnevalistischen Tanzen.
Okay.
Deswegen, ist wirklich so.
Ja, okay.
Und deswegen ist das auch der Karnevalsspieltag. Wird auch rund ums Spiel ein bisschen was geben an Unterhaltung in dieser Richtung. Wir wissen ja, dass du Weihnachtsfan bist, riesen Weihnachtsfan bist. Wie steht's denn um Karneval und Verkleiden und so bei dir?
Ich war tatsächlich noch nie an Karneval irgendwie verkleidet oder war in Köln oder so und habe da sowas Krasses mitgemacht. Aber ich verstehe jeden, der das als Anlass nimmt, richtig die Sau rauszulassen. Aber ich bin da jetzt nicht ein Mega-Fan von. So.
Okay. Ja, kann ich voll mitfühlen, weil das ist tatsächlich auch was, da bin ich gar nicht drin, aber ich komme natürlich auch aus einer Gegend, wo Karneval jetzt nicht so gelebt wird, sage ich mal. Von daher mag das daran vielleicht liegen. Nationalmannschaft, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Wenn die Nationalhymne läuft, dann fällt mir immer auf, dass du da sehr leidenschaftlich mitsingst. Ich glaube, es gab sogar eine Situation, wo du mal irgendwie vor Pressevertretern singen solltest, ne? Weißt du?
Ja, da kann ich mich doch gut dran erinnern, ja. Aber du, den Spaß mache ich mit. Ich mag sowas eigentlich. Und zum Thema Nationalhymne mitsingen. Ich bin unglaublich stolz und freue mich jedes Mal, für die Nationalmannschaft aufzutreten. Und Wir wissen alle nicht, wie oft wir das Privileg haben, die Nationalhymne dann noch auf dem Spielfeld singen zu dürfen. Von daher genieße ich das jedes Mal.
Singst du denn eigentlich auch zu Hause mal? Also so? Bist du generell jemand, der gerne mal unter der Dusche ist, ja, so der Klassiker?
Ja, schon. Also ich singe schon ganz gerne einfach zu Hause irgendwelche Lieder mal vor mich hin. Das passiert schon des Öfteren. Okay. Vor allem mit meiner Schwester oder meiner Mom, wenn wir zusammen kochen oder so, dann, wir haben eine Alexa in der Küche, dann Alexa spielt den und den Song und dann geht's einfach mal los. Keine Ahnung, passiert einfach.
Ich komme nochmal auf eine spezielle Szene zurück. Die fand ich nämlich sehr lustig und da habe ich auch mal ein bisschen was zu vorbereitet. Du hast in einer, ich glaube, es war ein Video bei Social Media bei der Nationalmannschaft, da ging es irgendwie mal drum, was du dir vorstellen kannst, mal als Karriere nach der Karriere. Und da hast du über Darts gesprochen. Erinnerst du dich dran?
Ja, krass.
Genau. Und erstmal die Frage, also verfolgst du Darts eigentlich so oder spielst du auch selber gerne?
Ich spiele es ganz gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders gut bin, aber es gab mal halt so den Joke so mäßig, die Dartspieler sind ja jetzt alle, würde ich sagen, ein bisschen älter. Also nicht alle, aber man kann es halt bis, ich weiß nicht wie alt die so im Schnitt sind, aber ich würde sagen, man kann das schon so bis 50, 55 spielen, ja. Und eine Handballkarriere geht ja nicht so lange. Und dann kam ich eines Tages so zu meiner Mom und meinte so, yo, ich kann Handball werfen, dann kann ich ja irgendwie auch bestimmt Darts auch. Irgendwann, wenn ich das ein bisschen mehr trainiere, auch ganz gut. Und dann habe ich ihr tatsächlich kurz vor diesem Video auch gesagt, ja, ich würde dann auch, ich habe schon Name und diesen Song finde ich auch ganz witzig. Das würde doch eigentlich ganz cool sein. Und meine Mama so, ja, safe, ja, muss man mal gucken halt. Und dann kam halt die Frage da auch bei der Nationalmannschaft und dann hatte ich wie aus der Kanone diese Antwort parat, was jetzt dann natürlich ohne das Hintergrundwissen ein bisschen komisch war, dass ich direkt so vorbereitet war, aber war ein unglücklich guter Zufall, dass ich darüber schon mal nachgedacht habe.
Genau, und du hast Folgendes gesagt. Du hast gesagt, Spitzname, Dartspieler haben ja immer einen Spitznamen. Also für alle, die das jetzt nicht kennen, es gibt immer so eine Art Kampfname, mit dem man dann eben aufgerufen wird. Zum Walk-on heißt es beim Darts, wenn die Spieler zur Bühne gehen. Du hast gesagt, passt natürlich bei Fischer, du wärst Big Fish.
Ja, so hieß mein Dad früher beim American Football und dann dachte ich mir, jo, das kann ich einfach mal Copy und Paste-Taste drücken, dann mache ich meinen Dad bestimmt auch noch stolz bei.
Sehr gut. Und du hast auch ein Lied. Das hieß wie?
Ich weiß nicht genau. Also es heißt Big Fish Eats Little Fish, so mäßig.
Genau. So, pass auf. Und jetzt habe ich was vorbereitet. Jetzt habe ich mir gedacht, wie könnte das denn klingen, wenn Justus Fischer im Alexandra Palace bei der Darts WM mit diesem Spitznamen und mit diesem Song auf die Bühne gerufen wird. Pass auf, und das hören wir uns jetzt mal an.
Oh Gott.
Ladies and Gentlemen from Hanover, Germany. He is a former under-19 European handball champion. He's a winner of the Olympic silver medal in Paris 2024. And ladies and gentlemen, he is the former under-21 handball champion of the world. It's the Big Fish, Justus Fischer.
Big Fish.
Ist das der Richtige?
Das ist stark, ja, krass.
Aber man kann sich...
Everyday... Geil.
Man kann sich's vorstellen, oder?
Ey, ich sage wirklich, das klang gerade richtig, richtig gut. Also, man sollte am Ball bleiben. Das klang wirklich überraschend gut. Ein also, bisschen zu gut.
Dann haben wir ja schon mal den Weg für die Karriere nach der Karriere geklärt. Jetzt übst du einfach in einer freien Minute noch ein paar 180er und dann so, mache ich mir keine Sorgen.
Das sollte möglich sein,
dass wir dich dann irgendwann sehen.
Stark, geile Aktion.
Ja, super, cool. Schön, dass es dir gefallen hat und danke generell natürlich auch für deinen Besuch. Wir sind jetzt am Ende unserer Podcast-Folge angekommen und ich würde sagen, bevor wir dann zum Darts kommen, sind wir erstmal froh, dass wir dich noch bei den Recken beim Handball haben.
Ein bisschen noch, ja.
Und freuen uns da über die nächsten Dinge, die da kommen.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Es macht immer sehr viel Spaß, mit dir hier zu quatschen.
Kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön.
Vielen Dank. Viel Erfolg natürlich. Wir sehen uns ja schon, es sind nur noch ein paar Stündchen quasi. Dann sehen wir uns ja schon wieder in der Halle gegen Bietigheim. Nochmal die Erinnerung. Sind noch zu haben. Also viel Erfolg dabei, Justus. Wir werden von den Rängen natürlich wieder alles geben und ja, ich bedanke mich bei dir und wir enden wie immer mit unserem Schlachtruf, den wir morgen in der Halle dann auch wieder sehr häufig hören werden. Recken!
Rocken!
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.